Also der fünfte Teil im Römerbrief, der fünfte Hauptteil, das Verhalten der im Heil Stehenden. Wie lebt ein Geretteter in dieser Welt? Der erste Abschnitt innerhalb dieses Hauptteiles sind die Verse 1 bis 8 in Kapitel 12. Wir lesen diesen Abschnitt. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als lebendige, heilige und Gott angenehme Opfer. Euer vernünftiger und geistiger Dienst, der uns zusteht. Und passt euch nicht der Zeit dieser Welt an, sondern verwandelt euch durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und angenehme und vollkommene, ist soweit zunächst. Wer den Luthertext gewöhnt ist, für den klingen diese Verse zunächst vielleicht etwas fremd, aber ich habe versucht, etwas genauer zu übersetzen. Ich rufe euch also auf, nicht ich ermahne euch, leider wird immer noch so übersetzt, auch in moderneren Übersetzungen. Ich weiß nicht warum, denn das deutsche Wort ermahnen setzt etwas Negatives voraus, eine Schuld. Aber das ist nicht notwendigerweise der Fall bei diesem Wort im Grundtext. Es ist ein sehr einfaches Wort, das mit Rufen zu tun hat, verwandt mit dem anderen Wort, das wir vorhin besprachen. Man ruft herbei, um etwas mitzuteilen. Man ruft auf. Es kann verschieden gebraucht werden, es ist ein sehr reiches Wort und dies ist das Wort, das auch für Trösten gebraucht wird. Wir können es mit Trösten übersetzen. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir im letzten Vers jenes Entrückungsabschnittes, so tröstet nun einander mit diesen Worten, nicht wahr? Aber dort könnten wir auch übersetzen, so ruft einander auf mit diesen Worten. Nehmt einander mit, helft denen, die verzagt sind, helft denen, die übermütig werden, ruft einander auf. Nicht nur Trost. Trost ist ein Element, das in diesem Wort enthalten ist, aber nicht immer geht es um Trost. Hier geht es um einen Aufruf, der zu befolgen ist. Paulus ruft auf zu einer Tat. Wen ruft er auf? Er nennt sie Brüder. Er ist ein Apostel, so hat er sich vorgestellt in Kapitel 1. Aber an dieser Stelle weiß er, dass er genauso wie die Lesenden durch das Blut Jesu Christi erkauft und gerettet wurde. Und er ruft seine Mitgeschwister in Rom auf, als Mitgeschwister, als Brüder und Schwestern. Ich rufe euch auf. Er könnte sie befehlen, aber er legt es ihnen einfach aus Liebe nahe. Denn er folgt dem Beispiel dessen, den er jetzt gleichsam herbeiruft als Zeugen. Ich rufe euch also auf. Was heißt also? Im Blick auf das, was gesagt worden ist in den Kapiteln 1 bis 11. Also im Blick auf dieses große Heil, das Gott uns gezeigt hat, das in jeder Hinsicht vollkommen ist und jede Not in dieser Welt, jede Art von Not lindern kann. Keine Sünde ist zu groß und keine Not zu groß, als dass Gottes Heil nicht dort Linderung schaffen könnte und die Lösung wäre. Also rufe ich euch auf, Brüder, wozu? Dass sie sich zur Verfügung stellen. Aber eigentlich ist es auch nicht ganz richtig, sondern genauer heißt es, dass sie ihren Körper zur Verfügung stellen. Ich rufe euch auf durch die Erbarmungen Gottes, Mehrzahl. Gott hat uns viel Erbarmung gezeigt, in seiner Geduld mit uns, bevor wir zum Glauben kamen. Darin, dass er uns Jesus Christus als Opfer für unsere Sünden gab, dadurch, dass er uns rief, dadurch, dass er uns begleitet hat bis zum heutigen Tag. Und auch dadurch, dass er uns große Zusagen macht für morgen. Das sind auch seine Erbarmungen, dass er das tut und uns vergewissert, dass wir ankommen dürfen. Durch diese Erbarmungen, Kraft dieser Erbarmungen, rufe ich euch auf, eure Leiber darzubringen. Bringt sie. Haben Sie das schon einmal getan? Sie müssen nicht die Hand aufheben, Sie müssen nicht laut Ja oder Nein sagen. Aber bitte geben Sie Antwort auf diese Frage vor dem Herrn. Habe ich schon einmal ganz bewusst den Gehorsamsakt geleistet gegenüber Römer 12, Vers 1? Denn wenn wir Brüder und Schwestern sind, sind wir angesprochen. Dieser Brief ging an Rom und von Rom in alle Erdteile. Überall, wo Gemeinde Jesu ist, Brüder und Schwestern, da wird aufgerufen, bringt eure Leiber. Das muss ganz bewusst getan werden. Und immer wieder. Diese Geschwister sind schon längst Christen gewesen. Und manche von ihnen durften bereits getan haben, was er sagte. Spätestens mit Kapitel 6, wo er schon dazu aufgerufen hatte, sich selbst und die Glieder des Körpers Gott zu bringen, zur Verfügung zu stellen zum Dienst. Und jetzt, nach weiteren 5 Kapiteln, ruft er wieder auf, bringt eure Leiber, bringt sie dar, ganz bewusst, den ganzen Körper mit seinen Gliedern. Es hilft, wenn man das aufschreibt. Auf jeden Fall, dass man dem Herrn das sagt. Man kann oben anfangen mit dem Kopf. Das Denken, das Ohr, das Auge, alles. Und dann die Glieder, Hände, Füße, alles. Hier bin ich, Herr, ich stelle meinen Körper dir zur Verfügung. Das ist sehr, sehr wichtig, denn mit dem Leib kommt der innere Mensch zum Ausdruck. Und der innere Mensch ist Kind Gottes geworden. Im inneren Menschen wohnt Gott durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und Gott will in dieser Welt zu sehen sein. Und das geschieht durch unseren Körper, durch die Bewegungen meines Gesichtes, der Augen, der Hände. Wenn ich Bewegungen mache, zeigt sich die Art von Jesus oder auch die Art der Sünde. Der Körper bringt zum Ausdruck den inneren Menschen. Der äußere Mensch ist der Handschuh, das Gefäß, plastisches Gefäß des Geistes. Und Gott will sich mittels des Körpers zeigen in dieser Welt, sodass man über den Körper ihn zu sehen bekommt, denn niemand sieht meinen Geist und sieht auch nicht Jesus, der in mir wohnt. Aber mit den Bewegungen des Körpers sieht man etwas von Gott. Kann man etwas von Gott sehen? Es ist also sehr wichtig, dass der Körper Gott zur Verfügung gestellt wird, damit das geschehen kann. Denn wenn der Körper nicht Gott zur Verfügung gestellt wird, dann kann er sich sehr schnell selbstständig machen. Kapitel 8, Vers 12 und 13. Und diese Selbstständigkeiten sollen, sagt Paulus, getötet werden, abgebrochen werden. Der Leib soll Gott zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch fernerhin wichtig, weil der Leib noch nicht bekehrt ist. Nur der innere Mensch ist bekehrt, vom Heil erfasst. Der Leib ist noch nicht gerettet, noch nicht erfasst vom Heil, aber er kann dennoch in den Dienst Gottes gestellt werden. Gott hat diesen Leib mir gegeben. Und jedes Maß, übrigens, jedes Maß an Gesundheit ist ein Gnadengeschenk. 2. Korinther 1, 8 bis 11. Jedes Maß an Gesundheit ist ein Geschenk, um zum Lobe seiner Gnade zu leben. So soll ich also diesen Leib Gott darbringen, damit er ihn gebrauchen kann. Paulus sagt, wie das geschehen kann. Als lebendes Opfer. Als Opfer. Normalerweise wurde ein Opfer getötet. Wenn ich meinen Leib darbringe als Opfer, dann heißt das, hier hast du ihn, Herr. Er ist dein, so entschieden und endgültig, wie wenn er jetzt gestorben wäre und ich hätte ihn nicht mehr. Die zwei Frauen, die in dieser Woche gestorben sind, haben keinen Leib mehr. Er ist ihnen genommen. Sie und ich, du und ich, haben unseren Körper dem Herrn darzubringen und abzugeben, wie wenn er gestorben wäre. Herr, jetzt kannst du machen mit diesem Körper, was du willst. Nicht mehr mein Wille geschehe mit diesem Körper, sondern dein Wille. Wenn Sie in den Spiegel schauen, dann sagen, Herr, dieser Körper gehört dir. Heute geschieht mit ihm, was du willst. Abgeben wie ein Opfer. Aber dieses Mal nicht als totes Opfer, sondern als lebendes Opfer. Da ist im Alten Testament ein interessanter Vers. Binde das Opfer, das Festopfer, an die Hörner des Altars. Das ist ein interessanter Vers. Warum? Manche von uns sind ein zu lebendiges Opfer. Und wir springen allzu früh und gern vom Altar wieder runter. Und wir sollten auch beten, nicht? Das dürfte Psalm 118 oder Psalm 116 sein. Wir dürfen beten, Herr, binde mich an die Hörner des Altars, damit ich nicht immer wieder runterspringe. Ich will bei dir bleiben und du sollst mich gebrauchen, wie du willst. Als lebendes Opfer, während ich lebe, darf ich ein Opfer sein, mein Leben hingeben für die Brüder. Johannes schreibt in seinem ersten Brief. Ein lebendes Opfer, ein heiliges und Gott angenehmes. Heilig heißt nicht nur rein, es geziemt sich, den Körper rein zu halten, heilig, ganz wörtlich rein zu waschen. Er gehört dem Herrn. Es geziemt sich, dass wir entsprechend angezogen sind, damit zeigend, wir gehören einem anderen, nicht uns selbst. In unserer Kleidung sollte zu sehen sein, wir gehören nicht uns selbst. Wir suchen nicht unsere eigene Ehre, sondern die Ehre eines anderen. Wir sollten dem Herrn ganz hingegeben sein. Heilig heißt, dem Herrn gehörend, ihm dargebracht. Angenehm, dann sind wir Gott angenehm, wenn er uns ganz hat, unsere Liebe hat. So bringt man sich oder seinen Körper dem Herrn dar. Und dann fügt er hinzu ein Wort, das nicht ganz einfach ist, etwas schwer zu verstehen. Logisch könnte man übersetzen, das griechische Wort Logikos, davon kommt unser deutsches Wort Logik, logisch. Das entspricht dem, das wäre angemessen, eine angemessene Übersetzung. Wenn Gott seinen Leib für mich da dran gab in Christus Jesus. Paulus sagt in der Apostelgeschichte Kapitel 20, er hat uns mit seinem eigenen Blut erkauft. Gott, das Blut von Jesus war sein Blut. Er war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Sein Leib war es. Und er gab den Leib von Christus, seinen Leib da für uns. Das war Erbarmung. Und dann geziemte sich. Dann ist es nur logisch, dass ich meinen Leib ihm gebe. Es kann auch sein, dass dieses Wort entsprechend bedeuten könnte. Denn Logos, Logik, Logos ist Wort. Euer Logos Dienst, euer logischer Dienst, dem Wort entsprechend. Dies ist der Dienst, den der Bibel entsprechend ist, dem Wort Gottes entsprechend. Wenn man nach einem Dienst im Wort Gottes sucht, dies ist der Dienst, dass man seinen Körper Gott zur Verfügung stellt. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das ist der geistige, ja, noch zwei Bedeutungen. Ein geistiger Dienst. Der Israelit, denkt sehr gern an einen sichtbaren Dienst mit farbigen Gewändern vielleicht, Räucherwerk und so weiter. Paulus sagt, darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht um einen äußeren Dienst. Der ist vorbei. Wir sind in einer geistlichen Gemeinde. Petrus sagt, Gott baut ein geistliches Haus. Und in diesem geistlichen Tempel wird geistiger Dienst gebracht mit einem materiellen Körper. Aber die Darbringung dieses greifbaren Körpers ist ein geistiger Dienst. Hat mit dem Geistlichen zu tun. Und dann könnte es noch heißen, das ist ein vernünftiger Dienst. Das ist vernünftig. Das ist richtig so. Wenn Gott uns geliebt hat, dann sollten wir ihm diese Liebe erweisen. Das ist der vernünftige, geistige, richtige Dienst. Dienst ist hier ein besonderes Wort. Man könnte an den Priesterdienst denken. Es ist der Dienst, der uns zusteht. Wir schulden es Gott, dass wir ihm unseren Körper bringen. Dann kommt der zweite Aufruf in Vers 2. Und passt euch nicht der Zeit dieser Welt an. Passt euch nicht der Zeit dieser Welt an. Mit dem Körper soll nicht so gelebt werden, wie die Welt lebt. Ihre Lebensweise ist nicht mein Beispiel. Ich lebe mit meinem Körper in dieser Welt nicht nach dem Vorbild der Welt, sondern das Vorbild von Jesus Christus ist mein Modell. So wie er, Gottes Sohn, mit seinem Körper in dieser Welt lebte, das ist mein Vorbild. Das wird er in Kapitel 15 noch einmal sagen. Nicht die Welt ist mein Beispiel, mein Vorbild. Und wir passen uns nicht der Lebensweise in der jeweiligen Zeit dieser Welt an. Die Lebensweise der Welt ist verschieden von Zeit zu Zeit, denn sie hat ja keine letzte Orientierung. In dem Maße, wie die Welt vom Evangelium beeinflusst sein kann, kann sie manchmal christlich werden in ihrer Lebensweise. Wenn jetzt ein ganzes Land zur Zeit der Reformation christianisiert wird, dann wird es durchtränkt vom Evangelium und auch nicht bekehrte Menschen beginnen, wie Christen, mehr oder weniger zu leben. Es macht sie nicht zu Christen, aber sie fangen an, ordentlich zu sein, arbeitsam, ehrlich und so weiter. Es war früher so, in Deutschland, man musste nicht überall abschließen. Man konnte ein Portemonnaie irgendwo liegen gelassen haben. Das musste nicht sofort mitgenommen werden von dem Ersten, der es da sah. Höchstens, damit es wieder zurückkäme an den Ort, wo es hingehörte. Im Norden Schweden habe ich gehört, da konnte es bis vor einigen Jahren wenigstens, konnte die Post dort auf irgendeinem Baumstamm ein Paket liegen lassen und früher oder später würde der Eigentümer es abholen. Das verschwand nicht an die falsche Stelle. Aber das müssen nicht immer bekehrte Leute sein. Aber dann schwindet der Einfluss des Evangeliums wieder. Andere Einflüsse nehmen die Überhand. Und dann sieht es wieder anders aus wie heute in unserer Umwelt. Da muss man wieder alles bis ins Letzte abschließen und so weiter und Furcht manchmal haben, dass einem doch eingebrochen werden könnte. Und das ganze Aussehen der Welt ist entsprechend. Man trifft heute wenig frohe Leute an. Kaum jemand ist froh. Ob das das Postamt ist oder auf dem Arbeitsplatz. Und haben Sie schon gemerkt, es wird wenig gesungen. Nun, die meisten von euch sind hier noch nicht sehr lange. 20 Jahre ist nicht eine sehr lange Zeit. Früher wurde auf der Arbeit gesungen. Das habt ihr noch in Russland erlebt, oder? Die Russen haben doch gesungen an der Arbeit, nicht? Oder konnten singen oder nicht? Wenigstens den Eindruck habe ich weiß es nicht. Aber früher hat man bei der Arbeit gesungen. Und dann waren es vielleicht noch die Italiener als Letzte. Aber auch die singen heute nicht mehr, so scheint mir. Das Lied ist weg. Die Musik ist getötet worden. Die Freude ist dahin. Die Lebensweise dieser Welt führt in den Tod. Die Liebe stirbt ab. Die Ordnung bricht zusammen und jeder schaut nach seiner eigenen Haut. Das erleben wir heute. Und der Spiegel sagte vor einiger Zeit, es sind schon einige Jahre her, glaube ich, Deutschland ist ein Schweinestall. Passt euch nicht dieser Welt an. Viele junge Menschen, die sind ja eher gefährdet an dieser Stelle, weil sie in dem Alter sind, wo sie gern mitmachen möchten. Sie sind dabei, ins Leben einzusteigen und sie müssen irgendwo Orientierung haben und so suchen sie gern Anschluss an die Umwelt. Das ist verständlich. Aber man muss auch lernen, gegen den Strom zu schwimmen und sollte sich sagen lassen, was heute attraktiv aussieht, muss nicht schon Gold sein, nur weil es glänzt. Man lasse sich sagen, dass der Weg dahinter der Weg des Todes ist. Schon Salomo sagte, es gefällt manch einem einen Weg wohl, aber das Ende davon ist der Tod. Und ein zweites, manche Sitten, die man heute hat, fingen ganz bewusst beim Weggehen von Gott an. Sie stehen im Zeichen des Verlassens von Gott, des Weggehens von Gott. Das wissen viele junge Leute heute nicht. Sie kennen nicht den Beginn der heutigen Sitten. Manche sagen, es ist alles Kultursache. Wie wenn Gott etwas egal wäre, was Menschen täten. Es gibt keine Kultur, die Gott einerlei wäre. Entweder sie gefällt ihm oder sie gefällt ihm nicht. Wenn Gott die Haare am Kopf zählt, dann dürfte es ihm ein nicht einerlei sein, wie es gekämmt wird, wie lang es ist und so weiter. Oder? Passt euch nicht der Zeit dieser Welt an. Sie ändert sich. Und seid nicht wankelmütig von Zeit zu Zeit mit dieser Welt. Passt euch nicht den Moden an, passt euch dem Herrn an, sucht Fundament im Jenseitigen, lebt wie Himmelsbürger in dieser Welt und lasst zu sehen sein, wo ihr Bürger seid. Manch ein Vater hat schon zu seinen Söhnen und Töchtern am Tisch gesagt, das macht, und dann kommt der Name, das ist der Familiennamen, wenn er Valkentin ist oder Friesen oder Löwen, und so weiter. Das machen die Jansens nicht. Das machen die Friesens nicht. Und da weiß das Kind, wo es dran ist. Egal, was andere machen mögen. Unsere Familie macht das nicht. Und die Familie Gottes ist anders als alle anderen Familien. Das heißt nicht, dass sie ganz bewusst jedes Mal etwas anders machen muss als die Welt. Nicht so. Das heißt nur, wie Paulus sagt, passt euch nicht der Welt an. Holt euch nicht das Vorbild von dort. Wir dürfen uns freuen, wenn die Welt dasselbe macht wie wir, so dass wir dann wiederum dasselbe machen wie sie. Da sagen einige, ja, früher hat man die Lieder von der Welt geholt, die Heilsarmee zum Beispiel und Luther und so weiter. Moment einmal, woher bekam die Welt ihre Melodien? Was waren das für Melodien, die man von der Welt holte? Das waren Melodien, die die von der Gemeinde hatten, von der Kirche. Geschichte ist sehr wichtig. Wir sollten etwas Kulturgeschichte kennen. Wir sollten einen weiteren Blick haben im Worte Gottes und in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte und nicht nur von gestern oder von hinter dem Mond sein. Wir sollten Zusammenhänge erkennen und wir sollten auch wissen, was es heißt, als Himmelsbürger hier zu leben. Manche Christen haben zwar gute Sitten, aber sie verstehen nicht, diese Sitten aus dem Wort Gottes zu belegen. Und manchmal sind sie auch nicht aus dem Wort Gottes zu belegen. Wir sollten immer wieder in allen Fragen neu fragen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Und bereit sein, uns selbst in Frage zu stellen, damit wir ganz neu wieder dem Herrn wohlgefällig leben. Dritter Aufruf in Vers 2. Sondern verwandelt euch. Kann man sich selbst verwandeln? Offenbar. Offenbar kann man eine ganze Menge wenigstens dazu beitragen. Das Entscheidende dazu tun, dass man verwandelt wird. Letztlich verwandelt uns der Herr, das ist klar. Aber es wird gleich deutlich, was Paulus hier meint. Verwandelt euch, das ist eine Handlung, die der Christ vollziehen soll. Verwandelt euch, wie? Durch Erneuerung eures Denksinnes. Leider haben wir hier kein Wort in der deutschen Sprache, das dem Wort im Grundtext nun wirklich entsprechen würde und mit dem wir nun dieses Wort gut übersetzen könnten. Die Engländer haben es, aber im Deutschen haben wir es nicht. Man könnte Vernunft übersetzen, aber das wäre zu eng. Man könnte Verstand übersetzen, aber das wäre zu eng. Man könnte mit Gemüt übersetzen, aber es wäre zu eng. Das beste Wort, das ich finde, ist ein etwas ungewöhnliches Wort, aber es ist immer noch das Beste. Und deshalb denke ich, sollte man es gebrauchen und sich daran gewöhnen. Man kann auch mit Sinn übersetzen, aber Sinn ist heute nicht ganz deutlich genug. Wir haben zum Beispiel die fünf Sinne, mit denen wir in Kontakt treten mit unserer Umwelt. Sehen, hören, riechen und so weiter. Aber es geht hier um einen Sinn, nämlich den Denksinn. Es ist das Organ des Denkens. Das Denken selbst, aber eigentlich das Organ, das Ding, womit man denkt. Das Gehirn, der Kopf. Verwandelt euch durch Erneuerung eures Denksinnes. Sehr interessant, sehr interessant. Warum? Wissen Sie, was Buße heißt? Buße ist das deutsche Wort für ein sehr interessantes griechisches Wort. Dort heißt es umdenken. Umdenken ist verwandelt mit diesem Wort, verwandt mit diesem Wort. Wenn man zu Jesus finden will, muss man anders denken. Über Gott, über seine Sünde, über die Welt, über Satan. Man muss eine Umkehr treffen, eine vollziehen in seinem Denken. Und jetzt sagt Paulus, nachdem ihr umgedacht habt, Buße getan habt, im Denken eine Umkehrung vollzogen habt, nachdem ihr das getan habt, muss dieses Denken immer wieder erneuert werden. Es will immer wieder zurück zu jener Denkweise. Wir müssen also immer wieder Buße tun über unsere Weltförmigkeit, über unsere Abtrünnigkeit, über unser Wegschauen von Jesus, über unser Andersdenken, dass wir uns wegziehen ließen von unserem Herrn Jesus. Immer wieder Buße tun. Aber das ist die verneinende Seite. Die bejahende Seite ist diese. Wie erneuert man sein Denken? Nun, nicht nur durch Reinigung. Dann ist der Kopf rein, ja? Aber wie soll man jetzt denken? Der Kopf ist rein, das Denkorgan ist jetzt gereinigt. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Damit man nicht wieder zurückschlittert in die alte Denkweise. Ganz einfach. Wir denken mit den Worten und Bildern, die wir aufgenommen haben. Denkt irgendjemand hier Chinesisch? Nein, es sei denn, er Chinesisch lesen kann oder versteht. Denkt jemand Russisch? Ja, eine ganze Menge von euch. Warum? Weil ihr Russisch versteht. Ihr habt russische Gedanken, das heißt Gedanken in russischer Sprache gehört und aufgenommen. Jetzt sind da russische Wörter im Kopf. Und wenn wir Deutsch sprechen, dann haben wir deutsche Wörter im Kopf. Und wir denken mit deutschen Wörtern und Sätzen im Kopf. Ob wir träumen oder nicht. Ein anderer denkt in der englischen Sprache und so weiter und so weiter. Aber nicht nur mit Wörtern denkt man, man denkt mit Bildern. Man hat etwas gesehen und diese kommen wieder im Traum und sonst wo und im Nachsinnen. Man erinnert sich etwas, das man gesehen hat. Man denkt mit Wörtern und Bildern und mit Tönen. Besonders Musikbegabte, musikalisch Begabte. Die hören Musik, die Töne. Oder es wird sogar komponiert im Kopf. Man hört die Lieder, die letzten Lieder, die man gesungen hat, die tönen nach, wenn man schlafen geht, nicht wahr? Die hört man wieder. Was ist das Geheimnis der Erneuerung des Denkens? Das Anfüllen des Kopfes, des Denkorgans mit dem, das gesund ist, das neu ist, das richtig ist in Gottes Augen. Dann wird es sehr einfach, nicht wahr? Gott hat gesprochen. Lass mich anfüllen mit dem Denken Gottes. Psalm 119. Hört mir zu Anfang. Lass mich voll sein vom Worte Gottes. Auswendig lernen. Viel lesen, 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 lesen. Hören, aufmerksam hören. Wenn meine Worte in euch verbleiben, sagte Jesus, Johannes 15, dann kann man beten, erhörlich beten und so weiter. Lasst uns anfüllen mit Gottes Wort, mit Gottes Denken, mit seinen Vorstellungen über das Reich Gottes, mit seinen Aufgaben, mit seinem Trost und so weiter. Und lasst mich mit anderen Gotteskindern über Gottes Wort, über die Gedanken Gottes sprechen. Lass meinen Kopf beschäftigt sein mit der Welt Gottes. Und dann wird mein Denken erneuert sein. Dabei immer wieder Buße tun, wo es anders wurde. Nein zum Falschen, Reinigung. Ja zu richtigem Gedankengut. Erneuert euren Denksinn. Durch Erneuerung wird man sich selbst verwandeln. Ist das Denken einmal anders geworden, folgen die Taten wie von selbst. An der Handlungsweise eines Kindes merkt man, wie es denkt. Und an der Handlungsweise eines Erwachsenen merkt man, wie er denkt. Und an der Handlungsweise eines Christen merkt man, wie er denkt. Verwandelt euch durch Erneuerung eures Denksinnes. Warum? Wozu? Zu welchem Zweck? Das soll einen Sinn haben. Man soll etwas tun, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und angenehme und vollkommene. Paulus betet ein Gebet für die kolossischen Christen, dass sie erfüllt sein möchten mit der Erkenntnis seines Willens. Was geschieht, wenn man voll von etwas ist? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Dann sprudelt es raus. Voll der Erkenntnis Gottes, voll der Erkenntnis seines Willens, dann ist man bestimmt von dem. Ein Mann, der voll Alkohol ist, wird bestimmt vom Alkohol. Ein Mann, der voll Geistes ist, wird bestimmt vom Heiligen Geist. Und ein Mann, ein Mensch, der voll der Erkenntnis des Willens Gottes ist, ist bestimmt, ist geformt, ist geprägt von diesem Willen und geht auf diesem Wege. Aber um diesen Willen prüfen zu können, muss man eine Denkweise haben, die fähig ist, den Willen Gottes zu erkennen, damit man in diesem Willen leben kann. Um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute Wille Gottes. Der Wille Gottes ist immer gut, immer. Und er ist angenehm und er ist vollkommen. Grund, warum Erneuerung? Warum Veränderung? Denn ich sage einem jeden, es ist ernst, sagt Paulus, keiner da in Rom soll jetzt ausweichen. Was ich jetzt sage, gilt einem jeden Einzelnen. Ich sage einem jeden von euch, und damit er nicht zu autoritativ auftritt, er ruft jetzt die Aufmerksamkeit hervor. Aber auf der anderen Seite sagt er, was ich jetzt sage, ist nicht Paulus, sondern ist etwas, das ich nur aus Gnade mitgeteilt bekommen habe. Ich sage es Kraft der Gnade, die mir gegeben worden ist, als Diener Gottes also, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Die meisten Übersetzer, scheint mir, nehmen sich nicht genug Zeit, diese Worte zu übersetzen. Hier ist mehr gesagt, als in den meisten Übersetzungen, scheint mir, zum Ausdruck kommt. Erstens, dass er sich nicht für hoch halte. Zweitens, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Drittens, sondern, dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. So wichtig findet Paulus das Denken. Richtiges Denken hat mit Selbsteinschätzung zu tun. Da beginnt doch so viel Sünde, dass wir uns überschätzen, dass wir uns zu hoch einschätzen. Das hat Eva getan. Gott sagte nein und sie sagte, ja, ich werde essen. Sie hat sich über Gott erhoben. Und Adam hat das spontan gleich auch getan. Und so ist Hochmut die innewohnende Sünde in einem jeden von uns. Und wir tendieren ganz automatisch, mehr von uns zu halten, als zu halten sich gebührt. Kontrollieren wir uns selbst einmal, wie schnell wir uns verteidigen, wie schnell wir uns entschuldigen. Und da kommt zum Ausdruck, was wir von uns denken. Oder können wir schweigen, wenn wir einmal etwas klein gemacht werden? Wir sollten auch nicht zu wenig von uns halten. Das kommt gleich. Nicht zu hoch, nicht zu wenig. Sondern eine gesunde Haltung einzunehmen. Was ist das denn für eine Haltung? Wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Jeder von uns hat ein Maß des Vertrauens. So. Glauben denn einige mehr als andere? Ja. In welchem Sinne? Nicht in jedem Sinne. Es geht hier um den Dienst, den Willen Gottes, dass man ihn tut. Und in dieser Verbindung gibt es verschiedenes Maß an Vertrauen. Könnte ich jeden von euch jetzt aufrufen, nach vorn zu kommen und hier ein Solo zu singen? Hättet ihr das Vertrauen, ihr könntet das tun? Nein, da schüttelt schon jemand den Kopf. Er hat nicht das Vertrauen. Gott hat es ihm nicht geschenkt, weil er nicht die Begabung hat, nehme ich an. Paulus wird gleich von Begabung sprechen. Eine Begabung hat man im Zeichen des Gottvertrauens und diese Begabung schenkt mir Selbstvertrauen. Die Kinder haben eben gespielt. Und ich schaute zu und war beeindruckt von diesem selbstbewussten Handeln. Da greift ein Kind zur Geige und ganz selbstverständlich wird gespielt. Es kann es. Es hat Selbstvertrauen. Natürlich ist das geschenkt, aber immerhin, es ist ein Maß des Vertrauens. Es stammt aus dem Gottvertrauen, sollte auch hier daraus stammen. Alle geistliche Begabung entsteht im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Mit der Umkehr zu ihm hat er uns etwas geschenkt. Aus dem Vertrauen haben wir entgegengenommen Gnade um Gnade. Und wir sind jetzt begabt mit Gnadengaben. Und diese verleihen uns ein Maß des Vertrauens. Nun sagt Paulus, jeder von euch halte von sich, wie Gott ihn begabt hat. Nicht zu hoch, er gehe nicht über sein Maß hinaus, aber auch nicht zu tief, sondern im Gottvertrauen handle er im Gehorsam und gebrauche seine Gnadengabe. Wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte, jetzt begründet er, denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Verrichtung haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Und jetzt kommen Beispiele. Er listet nicht alle Gnadengaben auf, aber er listet einige auf. Verse 2 bis 8 sind ein Satz. Dies ist nicht ein neuer Satz seit Vers 3. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszubegründen, aber ich bin davon überzeugt, dass der Gedanke von Vers 3 hier immer noch mitschwingt und dass das die Erklärung ist für das, was jetzt folgt. Denn die Übersetzung hat hier Schwierigkeiten, weil der Satz so abgebrochen zu sein scheint. Aber lasst mich einmal so lesen, wie ich denke, dass Paulus hier etwas sagen will. Habe er diese Haltung sich selbst gegenüber und Gott gegenüber im Aufrufen und Zusprechen. Der Mitteilende habe sie in der Einfalt, der Vorstehende in der Gemeinde im Fleiß. Das heißt, er zeigt diese Haltung im Fleiß. Der, der Barmherzigkeit übt, in der Freudigkeit. Das sind so Beispiele, sehr wichtige Verse, aber wir gehen zum zweiten Teil. Aufforderung zur Liebe. Ich möchte auf etwas hinweisen, damit wir diese Verse verstehen. Die Verse 9 bis 13 sind ein Satz. Und wir haben in diesem Satz sogenannte Endwörter, END. Die gebrauchen wir sehr ungern im Deutschen. Aber wer eine Elberfelder Bibel hat, begegnet ihnen öfter als in einer anderen Übersetzung. Sprechend, spielend, singend und so weiter, zum Beispiel Epheser 5, Vers 18. Aber in einer guten deutschen Sprechweise vermeidet man diese Wörter. Aber das Griechische hat sehr viele davon. Und jetzt ist es schwierig, das zu übersetzen. In Vers 9 haben wir einen Aufruf, einen Befehl. Die Liebe sei ungeheuchelt. Und dann folgen diese Wörter oder diese Aufforderungen in Endform. Das Böse verabscheuend, dem Guten anhangend und so weiter. Aber ich will es jetzt einmal anders lesen. Die Liebe sei echt, ungeheuchelt, während ihr das Böse verabscheut. Liebe und Hass zur gleichen Zeit. Liebe zum Guten, Liebe zum Herrn Jesus, Verabscheuung des Bösen. Wer den Herrn liebt, der ist gegen Sünde. Wer den Herrn liebt, der wird gegen das Abscheuliche sein. Der wird sich nicht daran gewöhnen. Aber es braucht Liebe, um das Böse zu verabscheuen. Die Liebe sei echt, während ihr dem Guten anhangt. Die Liebe sei echt in der Bruderliebe zueinander. Diese sei freundlich. Die Liebe sei echt, während man in der Ehrerbietung einer dem anderen vorangeht. Dabei sich aber nicht streitet. Ja, ich wollte dir Ehre erweisen. Ja, ich wollte dir. Ja, man muss sich nicht streiten. Aber dennoch kann einer dem anderen vorangehen. Im Fleiß nicht säumig seid. Kann man denn im Fleiß säumig sein? Ja, man kann weniger fleißig sein. Aber Liebe treibt an.